Ja, lieber Dieter, vielen Dank für die Einladung zum Vortrag. Bei mir wird es ein bisschen ein Potpourri aus verschiedenen Themen, die nicht ganz vielleicht zusammenhängen. Also erstes hat mich Kollege Volz gebeten, noch kurz auch was über die Geschichte zu erzählen. Und zwar deswegen, weil eben wie diese Entdeckungen und die ersten Publikationen dann zur L-Dopa-Therapie stattgefunden haben. Vor 60 Jahren mein Vater, damals Chef der Pharmakologie in Wien war, also Zeiger gibt es nicht, zweite von rechts, und Hornikiewicz war Assistent am Institut, ganz rechts. Und mein Vater war außerdem mit Walter Birkmeier eigentlich recht gut bekannt. Und nicht zuletzt deswegen, weil sie auch gemeinsam die Sommerferien immer am Zellersee verbracht haben. Und er dann Birkmeier oft getroffen hat, der dann auch immer wieder bei uns auf Besuch war. Hornikiewicz, das ist, glaube ich, vorher nicht erwähnt worden, war also 56, 57 in England, in Oxford bei Blaschko, wo er schon begonnen hat, mit Dopamin zu arbeiten. Und Blaschko war überzeugt davon, dass Dopamin eben ein eigenständiger Transmitter ist und hat Hornikiewicz geraten, beim Dopamin zu bleiben, weil das eine große Zukunft haben würde. Er ist dann 1958 nach Wien zurückgekommen und hat, das Institut war damals nicht so toll ausgestattet, mit etwas vorsintflutlichen Methoden, dann Dopamin untersucht im Rattenhirn gemeinsam mit Holzer. Und im selben Jahr ist Birkmeier an meinen Vater herangetreten mit der Idee, das ist auch schon angeklungen, in Hirnen von zwei verstorbenen Parkinson-Patienten Serotonin im Hypothalamus untersuchen zu lassen. Mein Vater hat dann Hornikiewicz vorgeschlagen, dass der das machen könnte. Hornikiewicz hat aber irgendwie da kein großes Interesse dran gehabt und hat die Hirne auf Eis gelegt in einer Tiefkühltruhe im Keller des Instituts. Und im Jahr 59, nachdem diese ganzen Publikationen von Carlson und seinen Mitarbeitern Bertler und Rosenkrenn dann erschienen sind, hat Hornikiewicz gemeinsam mit Ehringer begonnen, dann diese Dopaminmessungen in diesen beiden Hirnen zu machen und dann noch einige dazu gesammelt und hat dann Ende des Jahres 59, wollte er das publizieren. Mein Vater hat das aber dann verhindert, weil er gesagt hat, es geht nicht, mit drei Hirnen kann man das nicht publizieren, was Hornikiewicz nicht sehr gefreut hat damals, weil er gemeint hat, dass andere da sicher zuvorkommen würden und das lag ja irgendwie in der Luft, das ist ja vorher auch angeklungen mit Sano, der ungefähr um dieselbe Zeit seine Untersuchungen gemacht hat. Bis September 60 war dann eine große Zahl von Hirnen untersucht und eben ganz klar dieses Dopamindefizit bei Parkinson-Patienten gezeigt, sind auch Huntington-Patienten untersucht worden. Und diese Arbeit ist dann, das ist falsch, im November dieses Jahres erschienen, aber vorher gab es eine Besprechung am Pharmakologischen Institut, wo mein Vater, Birkmeier und Hornikiewicz dabei waren und Hornikiewicz, also Birkmeier wollte also als Co-Autor dieser Arbeit aufscheinen. Mein Vater hat ihn dann überredet, das nicht zu tun, denn das sollte die Habilitationsschrift von Hornikiewicz sein. Mein Vater hat sich auch nicht draufschreiben lassen, obwohl das damals üblich war, dass der Institutschef mit draufsteht. Ich habe mir sagen lassen, dass das heute noch in vielen Kliniken so ist, dass die Chefs immer mit draufstehen müssen. Und Birkmeier hat also dann zugestimmt, eher widerwillig, aber hat verlangt, dass in der Arbeit drinnen stehen muss, dass er die Idee hatte, Serotonin im Hypothalamus zu untersuchen. Und das ist dann auch in dieser Arbeit drin gestanden. Nun, um die Zeit dann im Ende 1960 ist eben Hornikiewicz dann an Birkmeier herangetreten und hat ihn gebeten, das L-Dopa auszuprobieren und hat ihm auch dieses Rezept von Degwitz gegeben, wie man das eben auflösen kann und intravenös verwenden kann. Birkmeier war aber irgendwie nicht gut zu sprechen auf Hornikewitsch und hat gesagt, er hat so viele andere Dinge zu tun, muss Anticholinergika untersuchen. Und dann hat nach einem halben Jahr Hornikewitsch wieder meinen Vater gebeten, da zu vermitteln. Und der hat dann Birkmeier überredet, jetzt doch damit zu beginnen. Und nur zwei Wochen später hat Birkmeier dann Hornikewitsch angerufen und gesagt, er soll nach Linz kommen und sich anschauen, was da passiert, wenn er das initiiert. Und Hornikewitsch hat das dann gleich meinem Vater geschrieben, der dann zurückgeschrieben hat, sehr interessant sind die therapeutischen Erfolge, denen ich besonderen Wert zumesse, weil sie sich selbst gesehen haben. Nun, dann war diese Veranstaltung hier, genau vor 60 Jahren, das hat auch großes Echo in der Presse hervorgerufen, hier in der Arbeiterzeitung, Gelähmte konnten für Stunden wieder gehen. Und eben auch das ist schon mehrmals gezeigt worden, die Publikation dann im Herbst 61. Nun, Hornikewitsch und Birkmeier haben eigentlich dann jahrelang sehr gut kooperiert und zusammengearbeitet und es gab eigentlich Freundschaft zwischen den beiden. Wahrscheinlich hätte keiner allein das tun können, was sie zu zweit getan haben. Und es kam dann aber leider so ums Jahr 1970 herum wieder zu einer Sache, wo Birkmeier dann ein Interview gegeben hat, was im Kurier erschienen ist, was der Hornikewitsch nicht okay gefunden hat. Und es gab dann einen Briefwechsel und dann hat im Februar 1970 Birkmeier geschrieben, da du mich damals so abfahren ließest, nämlich dass er nicht das Serotonin bestimmt hat und er nicht auf der Arbeit drauf gestanden ist, auf der ersten, habe ich mich mit der sechsmonatlichen Blockade deiner Dopa-Therapie gerecht. Damit ist meine Aggression vollkommen neutralisiert und einer echten Freundschaft Platz gemacht. Nun, das soll jetzt auf keinen Fall die Verdienste von Walter Birkmeier schmälern. Birkmeier hat dann später eigentlich die Kombinationstherapie mit dem Decarboxylase-Hemmer mehr oder weniger, war sicher der Erste, der das beschrieben hat. Und beide gemeinsam haben sehr interessante Arbeiten noch publiziert in den 60er Jahren. Es ist aber leider dann zum Bruch gekommen, der nie mehr wirklich gekittet wurde, was vielleicht auch ein Grund war, warum sie nicht gemeinsam den Nobelpreis bekommen haben. Nun, jetzt zur Dopa-Therapie 60 Jahre später. Dopa ist nach wie vor der Goldstandard und die wirksamste Therapie der Parkinson-Erkrankung. Auch das ist ja schon angeklungen, das ist seit langem bekannt, dass eben bei oraler Gabe die Dopa-Spiegel im Plasma stark schwanken und dass es deswegen bei vielen Patienten dann zu einer Verschmälerung des, zu einer Verschmälerung des therapeutischen Fensters kommt, sodass Patienten dann nach Jahren hin und her schwanken zwischen völliger Unbeweglichkeit und schweren überschüssigen Bewegungen. Und diese Probleme sind ja schon seit Kotzias bekannt gewesen. Und auch das ist ja schon berichtet worden von Peter Riederer, dass auch deswegen dann eine ganze Reihe von Zusatzmedikamenten entwickelt wurden, wie die Mao-Hemmer. Und Peter Riederer war, glaube ich, der Erste, der eben das Selegilin vorgeschlagen hat, dann als Kombination mit dem Dopa. Es kam dann das Rasagilin, später Safinamid. Die COMT-Hemmer sind auch genannt worden. Der letzte, der noch nicht so lang in Verwendung ist, ist Opicapon, das Ongentis, was aus meiner Sicht wirklich eine Bereicherung der Therapie ist. Nun, auf die Dopaminagonisten will ich jetzt nicht eingehen, aber auf neuere Applikationsformen vom L-Dopa. Das Ritaris, eine eine Therapie, die also in Amerika zugelassen ist, bei uns gibt es es nicht, ist eine Kombination aus Standard L-Dopa, Carbidopa und einem retardierten Präparat. Die Plasmaspiegel sind bei dem Ritari etwas ausgeglichener. Unten sieht man das Standardpräparat, wo die Spiegel stärker schwanken. Es hat sich dann gezeigt, dass man damit eine stärkere Reduktion der Off-Zeit erzielen kann, dass aber die Dosis, die man verwendet, praktisch doppelt so hoch ist wie beim Standardpräparat, sodass das eigentlich auch nicht die tolle Lösung ist. Es ist dann so ein Inhalator entwickelt worden, wo man Dopa inhalieren kann in zwei unterschiedlichen Dosierungen. Es kommt da zum raschen Ansteigen des Blutspiegels nach circa 10 Minuten. Das war die Hoffnung, dass man da eben Off-Phasen besser überbrücken kann. In einer größeren Studie hat sich aber dann in den Patiententagebüchern gezeigt, dass es da keinen großen Unterschied gab, aber vielleicht zum Placebo, weil vielleicht es die Patienten zu wenig oft verwendet haben. Diese subkutanen Mini-Pumpen auf der linken Seite sind in Entwicklung. Es gibt da eine Phase-2-Studie, die vor kurzem publiziert worden ist, aber sind bis jetzt noch nicht wirklich in Verwendung. Auf der rechten Seite eine schwedische Erfindung, das ist ein Mikrodispenser, wo das Dopa-Carbidopa in so kleinen Kügelchen ganz genau dosiert werden kann, sodass man also die Therapie ganz individuell titrieren kann. Wichtiger für uns ist aber vor allem bei fortgeschrittenen Parkinson-Patienten die Pumpentherapie, wobei das Duodopa, das ist also die größere Pumpe auf der rechten Seite, seit Jahren in Verwendung ist. Und zwar wird es also über die PEC-Sonde dann in Siunum kontinuierlich verabreicht, die Kombination aus Dopa und Carbidopa. Und seit kurzem gibt es auf der linken Seite diese sogenannte Lezigimon-Pumpe. Das ist die Kombination eben aus Dopa, Carbidopa und Entacapon. Und Sie sehen oben, dass bei dieser Verabreichung dann die Dopaspiegel doch um ein Drittel höher sind und dass man deswegen dann die Dosis reduzieren kann. Was man auch erreicht, ist, dass dieser Metabolit 3-O-Methyldopa, der unter Umständen toxisch ist und wo bei der enzymatischen Umwandlung von Dopa zu diesen Metaboliten auch Vitamin B12 verbraucht wird, dass da unter Umständen Neuropathien auftreten können und dass das eben bei dieser Kombination mit dem Entacapon weniger ist. Was aber das Wichtigste ist, ist eben, dass diese Pumpe wesentlich kleiner ist. Man sieht in der Mitte dann das Verhältnis zu dieser großen Pumpe und das ist eigentlich der große Vorteil bei der Sache. Nun, jetzt ein großer Sprung zum Alpha-Synuclein. Es gibt hier sicher Berufenere, so wie Peter Rieder und Alexander Zimbricht, die da was drüber erzählen könnten. Das ist hier eine endlos lange Liste von Genen. Im Jahr 1997 hat eigentlich niemand über die Genetik der Parkinson'schen Erkrankung geredet und damals ist das erste Gen, nämlich eine Mutation in diesem Synuclein A-Gen beschrieben worden, an einer großen Familie aus Sizilien und Süditalien, wo das dominant vererbt wurde. Und die oberen drei sind also genetische Formen, die autosomal dominant vererbt werden. Das ist LARC2 und VPS35, hat Alexander Zimbricht zum ersten Mal beschrieben und wird sicher da dann näher drauf eingehen. Darunter sind dann die rezessiv vererbten Formen wie Parkin, das relativ häufig ist, weniger häufig PINK1 und DJ1 und alle anderen. Und da gibt es, wie gesagt, eine immer länger werdende Liste. Es sind also Gene, die zwar auch Parkinson-ähnliche Symptome hervorrufen, aber das sind phänotypisch eher komplexe Fälle mit vielen anderen Symptomen noch zusätzlich. Also Alpha-Synuclein hat sich doch als zentraler Faktor in der Pathogenese der Parkinson-Erkrankung herausgestellt, ist wesentlicher Bestandteil der Lewy-Körperchen und Lewy-Neuriten. Und eine dritte Kopie dieses Gens mit vermehrter Bildung von Alpha-Synuclein führt ebenfalls zu familiären Parkinson. Das kann auch im Tierversuch repliziert werden. Genomweite Assoziationsstudien zeigen ein erhöhtes Parkinson-Risiko bei verschiedenen solchen Genvarianten. Und die Verteilung der pathologischen Ablagerungen korrelieren bis zu einem gewissen Grad auch mit dem Krankheitsverlauf und den Symptomen. Und bis vor kurzem wusste man eigentlich wenig über die physiologische Rolle des Synukleins. Es ist jetzt ziemlich klar, dass es mit der vesikulären Freisetzung von Transmittern und mit dem Recycling von Vesikeln und dann noch vielen anderen Zellfunktionen zu tun hat. Man sieht jetzt hier die typische Parkinson-Neuropathologie, rechts oben eben den Verlust der pigmenthaltigen Neuronen in der Substantia nigra und dann in der Mitte diese braunen Bilder zeigt eben die spezifische Alpha-Synuclein-Färbung, wo man links die Lewy-Körperchen sieht, in der Mitte die Lewy-Neuriten und rechts so ein pathologisches Axon. Und Prag, Neuropathologe aus Frankfurt, hat schon seit etwa 20 Jahren vermutet, dass diese Pathologie im Hirnstamm beginnt und sich dann langsam nach oben ausbreitet. Und zwar unten beginnend im dorsalen Vaguskern, dann weiter ansteigend zum Locus ceruleus. Erst nach Jahren erreicht dann die Pathologie nach dieser Theorie die Substantia nigra. Erst dann kommt es zu den typischen motorischen Symptomen und es breitet sich dann weiter aus auf den limbischen Kortex und andere kortikale Areale. Prag hatte damals schon die Hypothese aufgestellt, dass das Ganze im Gastrointestinaltrakt beginnt und dass diese Veränderungen dann eben über den Vagus ins zentrale Nervensystem weitergeleitet werden. Die Idee ist die, dass es also irgendein pathogenes Agens, Toxin oder irgendwelche Viren oder Keime sind, die wahrscheinlich in Kombination mit einem gestörten Darmmikrobiom zu einer Durchlässigkeit der Darmschleimhaut führen und dann zu Veränderungen eben zum Beispiel in diesem Meissnerschen Plexus und dass von dort dann diese pathologischen Veränderungen transsynaptisch weiter über den Vagus ins ZNS transportiert werden. Diese Theorie würde auch erklären, dass Jahre vor dem Auftreten des Parkinson schon zum Beispiel Konstipation typisch ist bei Patienten, die später Parkinson entwickeln, dass frühzeitig eine Riechstörung besteht, weil das Ganze auch über den Bulbus olfactorius ablaufen kann und nicht aus dem Magen-Darm-Trakt und dass auch, jetzt geht es wieder nicht mehr, ja, es wäre auch die REM-Schlafstörung, die erklärbar ist, weil eben diese Hirnnervenkerne in der Nähe des Locus ceruleus betroffen sind. Nun, jetzt geht es wieder in die falsche Richtung. Okay, das ist im Tierversuch ist das Ganze auch noch einmal repliziert worden. Und zwar hat man da ein Hirnextrakt von Parkinson-Patienten im Tierversuch in die Darmschleimhaut initiiert. Und dann konnte man zeigen, dass das ebenfalls über den Vagus eben weitergeleitet wird ins Hirn und dort weiter nach transsynaptisch eben weiter transportiert wird. Eine wichtige Entdeckung war, dass bei Patienten, die Parkinson-Patienten, die embryonale Implantate bekommen hatten, man Jahre später in der Obduktion gefunden hat, dass die Implantate ebenfalls diese Alpha-Synuclein-Pathologie gezeigt haben, mit diesen Ablagerungen auch Lewy-Körperchen und dass sozusagen das erkrankte Hirn der Parkinson-Patienten, dass diese Pathologie auf das Implantat übergegriffen hat. Und dadurch kam dann auch diese sogenannte Prionenhypothese auf, dass eben das fehlgefaltete Alpha-Synuklein möglicherweise Stress induziert oder wenn die Zelle gestresst ist, freigesetzt wird, in einer anderen Zelle dort aufgenommen wird und dort diese pathologische Veränderung sozusagen dominoartig weiter verbreitet. Es ist wahrscheinlich so, dass pathologisch diese sogenannten Oligomere sind, das sind also wenige Alpha-Synuklein-Moleküle, die da sich aneinander lagern und dann eine pathologische Veränderungen in der Zelle hervorrufen, wie oxidativen Stress, Proteinabbaustörungen, synaptische Dysfunktion der Mitochondrien. Nun, hier jetzt nochmal, also gezeigt, eine sozusagen betroffene Zelle, wo das Alpha-Synuklein dann transsynaptisch weitergegeben wird auf ein anderes Neuron, dort diese selben Veränderungen hervorruft. Aber nicht nur Neurone, sondern auch Astrozyten und Mikroglia sind da beteiligt. Und es kommt dann letztlich auch zu einer Inflammation und zum Freisetzen von auch neurotoxischen Molekülen, die dann wahrscheinlich zum Zelltod beitragen. Und jetzt aufgrund, also zusammenfassend, diese Prionenhypothese ist also durch zahlreiche neuropathologische und auch durch Tierversuche eigentlich unterstützt. Besonders wichtig war eben, dass man gesehen hat, dass das Alpha-Synuklein eben transsynaptisch über den Extrazellulärraum sich weiter ausbreitet, was in dieses Konzept eben passt, sodass es plausibel erscheint, dass also ja, entweder über den Darm oder über den Nasenrachenraum sich Toxine oder Keime da diese Pathologie auslösen können und dann als Auslöser der Erkrankung fungieren. Und dazu passend haben epidemiologische Studien in Skandinavien gezeigt, dass Vagotomie das Risiko, an Parkinson zu erkranken, reduzieren kann. Nun, das leitet dann über zur Parkinson-Impfung, eben die Idee, weil das pathologische Synuklein eben extrazellulär vorkommt, dass man das mit Antikörpern hier eben sozusagen aus dem Gehirn ausschwemmen könnte. Und Dieter Volz hat gemeinsam mit seinen Mitarbeitern und der Firma Afiris hier die erste solche Studie durchgeführt mit einer aktiven Immunisierung mit dieser Substanz, mit dem Impfstoff PD01A. Und hier kurz der Studienaufbau, es waren also 24 Patienten primär eingeschlossen, die mit unterschiedlichen Dosen hier geimpft wurden, ein Jahr nachbeobachtet wurden und dann nach 2 Jahren gab es eine neuerliche Impfung, wieder mit unterschiedlicher Dosierung und noch einmal 40 Wochen danach, also relativ lange Studiendauer, dann noch eine dritte Boosterimpfung. Und man sieht, dass also hier die Antikörper nach der ersten Impfung deutlich ansteigen, dann über 2 Jahre langsam abfallen, wie bei der Covid-Impfung, und dann aber durch diese Booster wieder ansteigen. Und besonders interessant ist, dass man zeigen konnte, dass pathologische Alpha-Synuklein-Oligomere, die man im Liquor messen kann, dass die nach dieser Immunisierung um 50% abgesunken sind, was also zeigt, dass auch ein biologischer Effekt von diesen Antikörpern wirklich zu messen ist. Und da man ja annimmt, dass diese Oligomere eben die sind, die also die Pathologie hier antreiben, dass das doch vielversprechend ist. Also insgesamt war die Studie, hat gezeigt, dass dieser Impfstoff sicher und gut verträglich ist, dass es zu einer substanziellen Immunantwort kommt und auch eben eine Wirkung auf diese Synuklein-Oligomere zu sehen ist. Aufgrund des Studiendesigns, es ist eine Phase 1 Studie, konnte man eigentlich über die klinische Wirksamkeit keine definitive Aussage treffen, und das war auch nicht zu erwarten. Und es gibt also einige Phase 1 und 2 Studien mit passiven monoklonalen, also passiver Immuntherapie mit monoklonalen Antikörpern, die zum Teil abgeschlossen sind oder im Laufen sind, die auch zeigen, dass das gut verträglich ist, aber irgendwelche klinische Resultate gibt es meines Wissens nicht. Und jetzt ganz am Schluss noch eine Arbeit, die ich für sehr interessant halte, ist vor einigen Jahren erschienen von Clemens Scherzer und seiner Arbeitsgruppe in Harvard. Clemens Scherzer hat vor langer Zeit einmal bei mir Neurologieprüfung gemacht und war dann als Postdoc bei uns auf der Station im AKH. Man hat schon damals gemerkt, dass der besonders gescheit ist und dass der eine große Zukunft vor sich hat. Und das hat sich auch als richtig erwiesen. Er ist eben in Harvard, hat eine große Arbeitsgruppe und hat eine Reihe von Substanzen untersucht auf ihre Fähigkeit, das Alpha-Synuklein-Gen zu regulieren, beziehungsweise hier zu schauen, ob die Expression vermehrt oder vermindert ist, und hat dann gefunden, dass Beta-2-Adrenorezeptor-aktive Substanzen, also Beta-Mimetika oder Beta-Blocker, hier einen Einfluss haben. Und Beta-Mimetika wie Salbutamol, das ist Sultanol, was als Asthmamittel verwendet wird, hat gezeigt, dass also hier die mRNA deutlich reduziert wird durch diese Salbutamol-Therapie, dass auch das Protein Alpha-Synuklein vermindert ist, dass eine Dosis-Wirkungsbeziehung besteht. Und parallel dazu wurden dann epidemiologische Untersuchungen in Norwegen durchgeführt an einer Population von über 4 Millionen. Und da hat man verglichen das Auftreten von Parkinson in einer sozusagen in der Gesamtpopulation mit einer Gruppe von 70.000 Patienten, die Sultanol bekommen hatten, das Salbutamol in höherer Dosierung. Und da hat sich gezeigt, dass die Chance, dass bei denen also Parkinson deutlich weniger aufgetreten ist als in der Gesamtbevölkerung, und umgekehrt bei 9.000 Patienten, die den Beta-Blocker Propranolol bekommen hatten, dass dort eben das Risiko an Parkinson zu erkranken höher war. Das zeigt, dass man also durch Veränderung der Expression des Alpha-Synuklein-Gens hier das Risiko an Parkinson zu erkranken modulieren kann, und das gibt auch die Hoffnung, dass man da hier einen therapeutischen Ansatz wird haben können. Zum Beispiel gibt es Untersuchungen mit Mikro-RNA, die eben die Expression des Gens verändern kann. Und ganz am Schluss noch zu zeigen, also Alpha-Synuklein spielt sicher in der Degeneration eine wesentliche Rolle, interagiert aber mit einer Reihe von anderen Faktoren in der Zelle, also mit der Mitochondrienfunktion, mit Proteinabbau über Proteasomen oder Lysosomen und auch mit synaptischen Vorgängen wie also Vesikelfreisetzung, Recycling. Und diese Gene, die hier aufgezeichnet sind, ebenfalls beteiligt, so wie Parkin und Pink 1 an den Mitochondrien, GBA am Lysosom, LAG2 und VPS35 am interzellulären Transport. Und diese Synuklein-Veränderungen interagieren eben so, dass es sich diese Mechanismen gegenseitig noch verstärken und dass es sozusagen ein pathologischer oder toxischer Circulus Vitiosus ist. Und als Schlussfolgerung, so wie schon ein ehemaliger Bundeskanzler bei uns gesagt hat, ist alles sehr komplex. Und die Pathophysiologie ist wahrscheinlich interindividuell sehr unterschiedlich, dann mit einer gemeinsamen Endstrecke, wobei aber Alpha-Synuklein ein wesentlicher, aber sicher nicht der einzige Faktor der Pathogenese ist. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit muss mich entschuldigen, dass das so ein bisschen eine sehr rasche Abfolge von eigentlich Themen sind, die nicht unbedingt jetzt miteinander eigentlich zusammengehangen sind. Aber das war der Wunsch, dass ich da den Bogen zum Alpha-Synuklein spannen sollte. Vielen Dank.
Lieber Thomas Brücke, vielen Dank. Du hast es großartig gemacht. Und was man eben so deutlich auch gesehen hat, ist, wir sind von einem Dopaminmangel ausgegangen in den 60er Jahren. Und jetzt sind wir bei einer sehr komplexen Situation, wo man wahrscheinlich sagen muss, es gibt gar nicht den Morbus Parkinson, sondern es gibt den Phänotyp Parkinson mit wahrscheinlich verschiedenen zugrunde liegenden Erkrankungen und Pathomechanismen. Danke vielmals.